Es sind nicht so schlechte Zeiten für die Philosophie im Moment. Auf den Gedanken kann man kommen, wenn man sich am gut sortierten Zeitungskiosk umsieht. Gleich mehrere populäre Philosophiemagazine findet man da im Regal. Nebenan im Buchhandel stehen Autoren wie Markus Gabriel und Richard David Precht herum und gleichzeitig stehen sie auf den Bestsellerlisten und treten im Fernsehen auf. In Köln gibt's außerdem seit 2 Jahren ein Festival für Philosophie und wir hier im Radio, wir machen bekanntlich auch ganz gerne mit beim lauten Denken, jeden Sonntag um 13 Uhr. Sie sind bei Sein und Streit, dem Philosophiemagazin auf Deutschlandradio Kultur, und über diesen Trend zur populären Philosophie will ich mich jetzt unterhalten mit Arndt Pollmann. Er lehrt als Philosoph in Magdeburg und Hamburg und er gibt ein Magazin heraus, das Philosophie unter die Leute bringen will, und zwar im Internet. Slippery Slopes heißt es. Was das bedeutet, was sich dahinter verbirgt, darüber sprechen wir gleich auch noch. Erstmal aber, Herr Pollmann, plötzlich überall Philosophie, woran liegt das? Ist das Teil von so einem neuen, ich sag mal, Lifestyle- und Wellness-Programm, Personal Trainer, grüner Smoothie, Solarzelle auf dem Dach und Philosophiezeitschrift auf dem Couchtisch?
Ein bisschen ist da was dran. Es gibt ein Bedürfnis, das eigene Leben aufzuhübschen, indem man sich mit vermeintlich tiefen Gedanken beschäftigt, wobei man, wenn das die einzige Motivation ist, sich sozusagen mit der Philosophie zu beschäftigen, sehr schnell feststellen wird, das Ganze ist doch zu anstrengend, um sich sozusagen dieser Anstrengung des Zierats auszusetzen. Es gibt aber, wenn man so will, auch noch eine soziologisch etwas weitergreifende, vielleicht sogar modernitätskritische Deutung, die man diesem Trend geben kann. Es ist offenkundig so, dass unsere Zeit Bedürfnisse weckt, vor allen Dingen auch Sinnbedürfnisse weckt. Die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach der Güte des Lebens aufwirft und damit auf Orientierungslosigkeiten und tiefgehende Verunsicherungen, ja, in der Folge von was eigentlich, ja, von Rationalismus, Kapitalismus,
vielleicht
Moderne,
der Krise,
reagiert.
Der Krise, die seit ungefähr 7 Jahren andauert und die ja auch dafür gesorgt hat, dass wir so anderen Begriffssystemen, den Begriffssystemen der Politik vielleicht und der Wirtschaft nicht mehr so ganz trauen, weil wir den Eindruck haben, naja, die haben versagt, wir brauchen andere, neue Begriffe.
Ja, man könnte natürlich sagen, dass der gegenwärtige Trend zur Philosophie unmittelbar Symptom der Krise ist. Mir scheint es aber eher so zu sein, dass beide, das, was Sie jetzt als Krise bezeichnet haben, und die neuerliche Hinwendung und auch Popularisierung der Philosophie Symptome einer größeren Krise sind, die man manchmal unter dem Stichwort Postmoderne gefeiert hat, aber zunehmend erfährt als eine Orientierungslosigkeit, als einen gewissen Sinnverlust, eine gewisse Verunsicherung in alltäglichen Handlungsvollzügen, insofern man sie an Größerem ausrichtet. Im Grunde sind das Diagnosen, die die großen Gründungsväter der modernen Soziologie, allen voran Max Weber, Durkheim, Simmel, schon um die Wende zum 20. Jahrhundert hin formuliert haben.
Aber jetzt haben Sie zweimal Soziologen schon angesprochen. Wir wollen jetzt über Philosophie sprechen.
Ja.
Die Philosophie geht aus dem Elfenbeinturm heraus und das wird auch gerne gefordert. Mhm. Ja, und dann? Wohin denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wenn man von einem gegenwärtigen Trend zur Popularisierung oder zur populären Philosophie spricht, dann kann ja zunächst einmal mit populär zweierlei gemeint sein. Alterssprachlich bezeichnet man Dinge als populär dann, wenn sie beliebt sind oder allgemeine breite Anerkennung genießen. In einem etwas weiteren Sinne könnte man sagen, populär meint vielleicht auch im ursprünglichen Wortsinne zunächst einmal so etwas wie dem Volke zugewandt, offen für das Gespräch mit dem Volk.
Vielleicht auch für die alltäglichen Probleme?
Für die alltäglichen Probleme, die wirkliche Menschen sozusagen hier unten gewissermaßen auf dem Boden der Wirklichkeit haben. Und wenn man so spricht, dann setzt man von vornherein eine gewisse Distanz, nicht, zwischen denen, die im Elfenbeinturm sitzen,
ja,
und dort Philosophie betreiben, und denen, auf die man herabschaut, auf deren Köpfe man gewissermaßen herabschaut, wenn man aus dem Elfenbeinturm sozusagen hinunter sieht. Und ich glaube, hier kann man lange drum herum reden, es gibt diese Distanz. Es gibt diesen Elfenbeinturm und es gibt eine Philosophie, die im Elfenbeinturm sitzt und dort hochkomplizierte, teilweise extrem abstrakte, wissenschaftlich hochgradig anspruchsvolle, aber teilweise auch totlangweilige Philosophie betreibt. Und es gibt auf der anderen Seite, man gewissermaßen geografisch gesehen unten, ja, am Fuße des Elfenbeinturms, Menschen, die sich fragen, was machen die da oben eigentlich? Sitzen die wirklich den ganzen Tag sozusagen nur im Lehnstuhl und rauchen Pfeife? Und können die mir gewissermaßen helfen beim Lösen von Problemen, die ich habe? Und jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich fände es schön, wenn man sozusagen das Bild so begreift, dass es nicht darum geht, dass die Philosophinnen und Philosophen nur einseitig sozusagen den Elfenbeinturm herabklettern müssen.
Und man muss mitbringen.
Und was mitbringen. Man muss sich gewissermaßen auf der Mitte treffen. Und das bedeutet eben auch, dass man, wenn man nicht im Elfenbeinturm sitzt, nicht von der Philosophie erwarten kann, dass man jetzt häppchenweise Wissen to go sozusagen verabreicht bekommen kann von Philosophen. Es ist halt schwierig, Philosophie zu betreiben. Man muss sich auch in einer gewissen Weise anstrengen, und auch einen Schritt auf die, die im Elfenbeinturm sitzen, seinerseits zumachen, nicht?
Arno Schmidt hat mal in den 50er Jahren, glaube ich, Arno Schmidt, der kein Philosoph war, sondern Literat, der aber einige kluge Gedanken hatte, im Rahmen einer Debatte über Literatur und das Volk, im Rahmen der, des Bitterfelder Wegs, glaube ich, in der DDR gesagt, der Arbeiter muss sich auch mal nach der Literatur hinbemühen und nicht immer nur die Literatur zum Arbeiter.
Wenn ich an so etwas denke oder mich frage, was das bedeuten könnte, sich ein bisschen auch emporzustrecken, ja, und in die Richtung derer, die auf teilweise professionelle und auch teilweise komplizierte Weise Philosophie betreiben, dann erinnere ich mich eigentlich immer an eigene Studiensituationen, in denen ich immer dann etwas gelernt habe, in Seminaren oder Vorlesungen, in denen ich latent überfordert war. Man muss leicht überfordert sein, glaube ich, um etwas lernen zu können, um auch Interesse entwickeln zu können an etwas. Und im Grunde ginge es um die Kultivierung einer gewissen Überforderung.
Sonst kann ich überhaupt nicht über mich hinauswachsen, sozusagen.
Ja.
Dann bringt man die Begriffe und Konzepte der Philosophie vielleicht aus dem Elfenbeinturm mit hinunter und die dienen dann einfach auch nur wieder als so andere Maschinen, um Probleme zu lösen, vielleicht auch, könnte man sagen, wegzuerklären. Und sie regen aber überhaupt nichts mehr damit an, denn das könnten ja zwei verschiedene Bestimmungen der Philosophie sein. Einerseits Begrifflichkeiten eben zur Verfügung zu stellen, wie Sie eben auch schon gesagt haben, auch für alltägliche Probleme, aber eben auch erstmal das Denken an sich anzuregen.
Vielleicht muss man dazu zwei Dinge nochmal sagen. Ich glaube, man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass man alles das, was dort im Elfenbeinturm betrieben würde, einfach übersetzen kann, nicht? In die breite Öffentlichkeit. Wie in jeder anderen Wissenschaft auch, werden teilweise dort Dinge verhandelt, die so kompliziert und so komplex sind, dass man sie nicht einfach sozusagen einfach übersetzen kann. Wichtiger aber scheint mir noch zu sein, dass man unterscheiden muss, gleichwohl sich die Philosophie meiner Ansicht nach öffnen sollte, gegenüber, ich sag's mal so, alltäglichen Problemen, zwischen den Problemen, die Menschen im Alltag haben, und philosophischen Problemen, mit denen sich Philosophen beschäftigen. Das sind nicht dieselben Probleme. In der Philosophie beschäftigt man sich mit philosophischen Problemen, und wenn man überhaupt dort Probleme löst, dann sind das philosophische Probleme. Es sind nicht die Altersprobleme selbst. Und das wirft natürlich jetzt die Frage nach dem Verhältnis der philosophischen Probleme zu den Altersproblemen auf.
Das heißt, die philosophischen Probleme sind dann gewissermaßen das, was der Philosoph mitbringt, was über diese reine Problemlösungsarbeit noch hinausgeht. Wir reden jetzt die ganze Zeit vom Elfenbeinturm und denen da unten sozusagen als dem etablierten Normalzustand. Mhm. Dabei ist das ja nicht immer so gewesen. Wenn wir in die antike Philosophie gucken, dann war Philosophie grundsätzlich populäre Philosophie, wenn ich es nicht ganz falsch verstanden habe. Vielleicht ist es auch nur ein idyllisches Bild von Sokrates, der da beim reichlichen Mahl im Kreise der interessierten Schüler und Wissbegierigen sitzt. War das so? War Philosophie am Ursprung populäre Philosophie?
Ja, dieser Elfenbeinturm ist natürlich ein gängiges Klischee zunächst einmal, über das wir jetzt ja auch bedient haben, wenn wir die Distanz ein wenig ermessen haben. Den gab es natürlich so früher nicht und zu Beginn der Philosophie, wenn man sagt, die westliche abendländische Philosophie ist irgendwie sozusagen im ersten Jahrtausend vor Christus in Griechenland erfunden worden. Und dann gab es zwar nicht den Elfenbeinturm, aber es gab gleichwohl natürlich die Akademie, die von Platon gegründet wurde. Und das ist sozusagen der erste Schritt, wenn man so will, raus aus der sokratischen, Sokrates war ja bekanntermaßen der Lehrer von Platon, aus der sokratischen Bereitschaft, wirklich auf die Straße zu gehen und Leute einfach anzuquatschen und zu nerven mit bohrenden Fragen, in Richtung Rückzug aus der Öffentlichkeit in die vier Wände, in denen wir jetzt als Profis unser Geschäft betreiben. Und wenn man so will, ist das der Sündenfall einer sich aus der Öffentlichkeit herausbegebenden Philosophie, der Übergang von Sokrates zu Platon, wenn man es ganz faustformelartig an einem historischen Ereignis festmachen wollte.
Es gab dann ja immer Versuche, aus dieser Einmauerung wieder herauszukommen, und häufig hat man den Eindruck, in so generellen Krisenzeiten, wenn wir daran denken, dass es schon mal eine Philosophie gab, die sich tatsächlich Popularphilosophie nannte, das war im 18. Jahrhundert ungefähr, zur Zeit der Aufklärung, zur Zeit, als auch Kant gewirkt hat, aber Leute, die halt auf ja sehr viel verständlichere, einfachere Art und Weise sich ans Volk wenden wollten mit dem, was sie machten. Also Moses Mendelssohn beispielsweise wäre so ein Vertreter. Ist das auch schon ja so ein Ausdruck der Unsicherheit, der Krise, die damals halt geherrscht hat, der Krise des Wissens, kurz vor der Französischen Revolution auch, also der Krise der gesellschaftlichen Organisation, die dann nötig macht, dass Philosophie auf die Straße geht?
Man kann natürlich sagen, dass es sozusagen immer wieder auch Philosophien im Plural gegeben hat, zu allen Zeiten, die mal mehr, mal weniger populär gewesen sind. Interessanterweise ist es, glaube ich, so, dass das meiste an Philosophie, was zu unterschiedlichen Zeiten schon, wenn man so will, zu Lebzeiten populär war, in Vergessenheit geraten ist. Oft ist das Schicksal der Philosophen und Philosophen das, dass sie erst posthum und viel, viel später oft wirklich zu großer Anerkennung kommen. Aber es hat natürlich auch gleichzeitig immer wieder Versuche gegeben, seitens wichtiger Philosophen sich aus, wenn man so will, den engen vier Wänden, wie Sie sagten, oder den Mauern der Akademie herauszubegeben und sich, sagen wir mal, auch in die Nähe der Macht zu begeben, weil man denkt, unter Umgehung gewissermaßen der Öffentlichkeit dort ganz schnell besonders große Wirkung erzielen zu können. Platon und Heidegger, ja, sind da immer die viel diskutierten Beispiele. Machiavelli ist ein anderes. Und natürlich kann man sich aber auch zum Beispiel fragen, wenn man jetzt mal sich erkundigt nach Philosophien, die wirklich in einem nachhaltigen Sinne populär gewirkt haben, ob wir so etwas wie die Französische Revolution ohne Jean-Jacques Rousseau gehabt hätten. Sicherlich nicht so, wie wir sie gehabt haben, mit allem, was sie mitgebracht hat. Und wenn man sich anguckt, welchen Einfluss die Philosophie von Karl Marx auf das Weltgeschehen hatte, nicht, dann sieht man natürlich, wie populär Philosophie sein kann.
Mit dem Philosophen Arndt Pollmann rede ich hier im Deutschlandradio Kultur über populäre Philosophie. Und über populäre Philosophie, wenn wir heute darüber reden, dann müssen wir über einen Raum reden, der sich neu ergibt, einen neuen Raum der Öffentlichkeit übers Internet. Und da sind Sie, Herr Pollmann, auch vertreten mit einem Magazin, das hat den schönen Titel Slippery Slopes und soll dort im Internet das Denken und das Volk bringen. Slippery Slopes, was heißt das denn bitte?
Slippery Slopes, das ist zunächst einmal ein Fachterminus, ein philosophischer Fachterminus, jetzt in diesem Fall aus der angloamerikanischen Debatte. Im Deutschen, wenn man das übersetzt, spricht man gelegentlich von einer schiefen Ebene oder einem rutschigen Abhang.
Wo kommen wir denn dahin?
Oder auch einem sogenannten Dammbruch, der droht. Und damit sind, wie Sie zu Recht sagen, immer Argumentationsmuster gemeint, beziehungsweise die Feststellung, die Identifizierung von Argumentationsmuster, die nach dem Motto verfahren, wo kommen wir denn dahin?
Geben Sie mir ein Beispiel.
Das jüngste Beispiel, die Diskussion um die sogenannte Ehe für alle, ja? Ja. Homo-Ehe. Innerhalb von wenigen Tagen auch durch namhafte Politikerinnen und Politiker unterstützt, ist in Reaktion auf das Votum der Iren, nicht, also zur rechtlichen Reglementierung der sogenannten Homo-Ehe, hier eine Diskussion entbrannt, wo kommen wir denn dahin? Können demnächst auch Cousins und Cousinen heiraten? Dürfen demnächst Menschen ihre Haustiere heiraten?
Ich glaube, so hat die Ministerpräsidentin des Saarlandes
studiert. Ich wollte den Namen nicht nennen, ja genau. Ja. Und wenn man philosophisch geübt ist, merkt man sofort, hier werden grundsätzliche mit empirischen Argumenten vermischt und meistens begeht man da einen Kategorienfehler. Wir haben das Magazin aber aus einem anderen Grund so genannt, beziehungsweise uns sozusagen einer ironischen oder für eine eher ironische Namensgebung entschieden. Wir wollen eigentlich mit dem Magazin die Philosophie insgesamt beziehungsweise die Philosophie selbst auf eine Rutsche setzen. Ja? Mhm, warum? Auf eine schiefe Ebene bringen, ja. Ins Rutschen bringen, weil wir sie teilweise ein wenig für zu starr, für akademisch verhärtet und vor allen Dingen auch ein wenig zu unlustig halten. Und wir wollten den einen oder anderen Versuch unternehmen, gewissermaßen Rutschpartien, philosophische Rutschpartien zu organisieren, die zwar die Gefahr mit sich bringen, dass man beim Rutschen natürlich auf dem Hintern landen kann,
ja,
aber sie können auch dazu führen, dass man mit beiden Füßen gewissermaßen auf dem Boden der Wirklichkeit landet. In beiden Fällen aber landet man nicht auf dem Boden der Realität, und darum ging es uns. Allerdings fällt es vielen Fachkolleginnen und Fachkollegen schwer, sich auf diese Rutschpartien einzulassen.
Sie gehen das ja ganz interessant an. Sie haben ziemlich kurze Texte da auf Ihrer Seite. Also die gruppieren sich immer um ein Thema, was monatlich neu gewählt wird. Die Ehe für alle, hatten Sie gerade schon angesprochen, war eins dieser Themen. Sie haben nachgedacht über Charlie Hebdo, die Anschläge in Paris und wie man darüber philosophisch reden kann. Das sind nur zwei mögliche Themen auf dieser Seite. Diese kurzen Texte, ich habe mich gefragt, wie kriegen Sie denn eigentlich die Kollegen dazu, so kurz zu schreiben, weil das ist ja schneller vorbei, als man lesen kann.
Und ohne Fußnoten.
Ja.
Ja, es ist gar nicht so einfach. Ich meine, einerseits dient das Magazin, wenn man so will, der Öffnung der Diskussion, also einer bestimmten philosophischen Diskussion hin zu auch einem interessierten Nicht-Fachpublikum. Und andererseits sollen diese Texte natürlich auch irgendwie, wenn möglich, der Erheiterung dienen. Ersteres, die Öffnung ist nicht immer von Seiten des Fachpublikums gewollt. Man befürchtet da oft einen Seriositätsverlust in eigener Sache. Und letzteres, also die Erheiterung ist nicht immer sozusagen fachphilosophisch gekonnt. Es ist nämlich wahnsinnig schwer, Texte zu schreiben, die einigermaßen amüsant sind. Das mussten wir natürlich auch leidlich vorstellen. Und viele Texte, wir sind noch in der Probephase, wenn man so will, es läuft jetzt an einem halben Jahr. Es gibt auch immer wieder Texte, die sozusagen an diesem Anspruch natürlich scheitern. Aber in der Tat ist diese Kurzstrecke, die ja gewissermaßen auch den Lesegewohnheiten im Internet geschuldet ist, nicht? Also es gibt bestimmte Schätzungen davon, was man so liest, wenn man sich auf einem Blog oder auf einer Webseite durchklickt. Und an denen orientieren wir uns auch, ist tatsächlich sozusagen eine schwierige Strecke für Philosophen, die Langstrecke eher gewöhnt sind. Aber sie sind auch, oder damit ergeben sich schöne Spielwiesen, auf denen man einfach auch mal etwas ausprobieren kann, ohne dass man ständig diese Last hat, das eben Behauptete sozusagen jetzt an Fußnoten wasserdicht auszuweisen und zu belegen. Es ist ein Experimentierfeld auf dieser etwas rutschigen Wiese.
Erheitert gefühlt habe ich mich bei den Texten sehr oft und auch angeregt. Ich habe dann hinterher so gemerkt, ich bin mir nicht sicher, wie viel bei mir hängen geblieben ist. Und ich hatte den Eindruck, das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Arbeit des Begriffs, die Arbeit mit und an Begriffen, nicht ganz so im Zentrum dessen steht, was Sie da machen. Ist das nicht ein Manko? Also ich lese einen Text, fühle mich angeregt, über ein bestimmtes Problem nachzudenken, und ich schlage dann aber die Tür sozusagen hinter mir zu und ich habe gar kein neues Werkzeug in der Hand, mit dem ich dann selber weiterdenken kann. Das ist etwas, was mir noch so ein bisschen gefehlt hat auf
der
Seite.
Ja, das verstehe ich. Also ein Manko wäre es, glaube ich, dann, wenn wir mit dem Magazin beanspruchen wollten, bestimmte andere Formen der philosophischen Veröffentlichung zu ersetzen. So verstehen wir das Projekt aber nicht, sondern eher als eine Ergänzung zu bereits vorhandenen Genres. Es nimmt Ihnen ja keiner. Sie können ja bei den Autoren und Autorinnen, die Sie dort gelesen haben, weiterlesen, nicht? Sich anschauen, was haben die denn zum Thema veröffentlicht. Wir wollen tatsächlich zunächst einmal einerseits eine bestimmte Weise, ich sag's mal so, feuilletonistischer als sonst Philosophie zu betreiben, anregen, aber gleichzeitig auch Leserinnen und Leser zumindest so aufregen, ja, dass sie sich nicht gesättigt fühlen am Ende der Texte, sondern möglichst so reagieren, nein, das ist aber nicht so, jetzt mache ich mir mal meine eigenen Gedanken. Auch das klappt nicht immer.
Kriegen Sie denn schon entsprechende Kommentare? Also lernen Sie als Philosophen jetzt selbst auch noch was von Ihren Lesern?
Das wäre die ideale Situation, und auf die hoffen wir natürlich auch, und deswegen gibt es die aber bislang nicht sehr genutzte Kommentarfunktion, nicht? Wie auf anderen Internet-Websites und Blogs ja auch, unter den jeweiligen Artikeln. Dort gibt es hin und wieder Kommentare, aber dieses Forum ist noch nicht so belebt, wie wir das gern hätten. Wir wünschen uns natürlich, und das ist sozusagen eines der wichtigen Ziele auch dieses Magazins gewesen, dass die Leserinnen und Leser die Diskussion über diese Kommentarfunktion auch in einer gewissen Weise fortsetzen. Und sicherlich müssen wir auch fragen, wenn das noch nicht geschieht, liegt das nur daran, dass viele Hemmungen haben, als erstes ihren Kommentar darunter zu setzen. Das gibt es ja auch, nicht? Also diese Hemmung ist weit verbreitet. Oder liegt es vielleicht auch an den Texten, dass die noch nicht so gestaltet sind, dass sie einen so aufregen würden, dass man jetzt wirklich darunter was schreiben will.
Jetzt sind Sie damit ins Internet gegangen. Das scheint eine relativ logische Angelegenheit zu sein, heutzutage das zu machen. Glauben Sie, das ist einfach die neue Öffentlichkeit, wo solche philosophischen Diskurse, wenn sie nicht nur unter Profi-Philosophen stattfinden, wo die sich heute ereignen, so wie im 18. Jahrhundert im Gelehrtensalon oder in der griechischen Antike eben auf der Agora, auf der Straße?
Ich glaube, so hoch würde ich es nicht hängen. Also auch meine Kollegen, mit denen ich das Magazin zusammen mache, Chris Neuhäuser und Thomas Hoffmann, wir haben das von Anfang an zu dritt ins Leben gerufen. Ich glaube, wir sehen das eher als eine neue Nische, die man besetzen sollte und die alternativ zu bestehenden Genres und auch Diskussionsforen und Öffentlichkeiten, in denen Philosophie betrieben wird, wie beispielsweise ja auch hier im Radio oder in den Zeitschriften, von denen Sie ja zu Beginn der Sendung sprachen, Hohe Luft oder Philosophiemagazin, die ja ziemlich eingeschlagen haben auf dem Zeitschriftenmarkt. Es gibt also offenbar ein großes Bedürfnis. Wir sehen uns da überhaupt gar nicht in keinster Weise als Konkurrenz oder so, sondern eher als eine Ergänzung.
Wer auf Ihre Seite kommt, der könnte denken, das sieht alles so nett bunt aus hier, das hat mir auch gleich gut gefallen. Man sieht so einen blauen Himmel und so eine rote Achterbahn, die sich da so durchschlängelt, was natürlich für diese so ein bisschen diese Gefahr am Risiko und am Rutschigen steht. Also so ein bisschen die fröhliche Wissenschaft, die doch auch so ein Jahrmarktsvergnügen dann vielleicht sogar sein kann. Ist da nicht die Gefahr, dass sie dann doch wiederum zur Misere sozusagen unserer Zeit mit beitragen? Also anstatt mit neuen Begriffen den Krisensymptomen von heute etwas entgegenzusetzen und mir eine Denkalternative anzubieten, eigentlich so ein Pflästerchen draufkleben und sagen, liest dir mal so einen netten Text durch, dann kannst du dir schon einbilden, du hättest die Situation auch philosophisch gecheckt und dann ist alles gar nicht mal so schlimm.
Ja, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Jeder der Einträge und Texte ist immer mit einem kommentierenden Bild, was noch immer ein wenig über den Text hinausweisen soll, verknüpft. Ich meine, die erste naheliegende Gefahr ist eine eher innerakademische, nicht? Also viele, glaube ich, Fachkolleginnen und Fachkollegen befürchten irgendeine Art von Seriositätsverlust, die Philosophie sozusagen ereilt, wenn sie sich allzu bunt, nicht? Allzu gefällig oder vielleicht sogar bebildert.
Kriegen Sie solche Reaktionen?
Ja. Ja. Also diese Reaktionen gibt es klarerweise so. Manchmal ist die einfach nur so gegeben, dass bestimmte Fachkolleginnen und Kollegen, die wir fragen, ob sie was schreiben wollen, einfach dankend ablehnen. Man nimmt das wahr, nicht? Dass sich da drei junge Philosophen mit ihren Gästen, die wir in jeder Runde einladen, ein wenig zu sehr an die Öffentlichkeit ranschmeißen. Ne? Diese Gefahr ist natürlich da. Und die haben wir aber bewusst in Kauf genommen, weil wir denken, das muss die Philosophie jetzt einfach mal aushalten können, nicht? Eine gewisse Öffnung. Und auch eine gewisse, sozusagen, Öffnung hin zu dem, was man mal fröhliche Wissenschaft genannt hat. Wir wollen ein gewisses Nachdenken über das Nachdenken initiieren, das zudem auch noch unterhaltend ist. Und sicherlich gelingt das in manchen Texten bislang besser als in anderen, aber wir üben ja auch noch.
Die fröhliche Wissenschaft. Mit dem Philosophen Arndt Pollmann habe ich im Philosophiemagazin Sein und Streit mich unterhalten über populäres Philosophieren und über sein Internet-Philosophiemagazin Slippery Slopes. Wie Sie da hinkommen, wenn Sie die Texte auf der Seite selber lesen wollen, das finden Sie natürlich bei uns im Internet auf deutschlandradiokultur.de.